Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Affäre um die Spähvorwürfe gegen den US-Geheimdienst NSA gibt es eine neue Wendung. Große Datenmengen, die in die USA geflossen sind, soll der Bundesnachrichtendienst BND in Afghanistan und anderen Krisengebieten selbst erhoben haben. Das geschah im Rahmen der Auslandsaufklärung vom BND-Horchposten im bayerischen Bad Aibling aus. Nach Darstellung der Bundesregierung stützt sich der Datentransfer auf eine Vereinbarung, die nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 geschlossen wurde.
Hinter diesem Zaun beginnt die Abhörzone. Der Bundesnachrichtendienst sammelt hier in Bad Aibling im Alpenvorland Daten über Ausländer. Nicht nur für den Hausgebrauch, wie sich jetzt herausstellt. Der BND soll diese Daten an die amerikanischen Kollegen von der NSA weitergeben. So steht es in einer Vereinbarung aus dem Jahr 2002.
Dieses Dokument ist bis heute die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen BND und NSA in Bad Aibling. Dieses Abkommen geht zurück auf eine Grundsatzentscheidung des damaligen Chefs des Bundeskanzleramts Frank-Walter Steinmeier.
Ist also ein SPD-Minister mitverantwortlich für massenhaftes Datensammeln? Der heutige Fraktionschef weist das empört zurück.
Das, was an Zusammenarbeit stattgefunden hat, hat nach Recht und Gesetz stattgefunden. Und es hat nichts zu tun mit der geradezu planmäßigen, lückenlosen, flächendeckenden Abschöpfung.
Die CDU gibt zu, dass nach dem 11. September eine engere Zusammenarbeit der Dienste geboten war. Trotzdem freut sich der Generalsekretär, dass jetzt mal der politische Gegner Fragen beantworten muss.
Wir erwarten, dass die SPD umgehend aufklärt, wer wusste wann was über diese Verantwortlichkeiten, wer hat was verschwiegen.
Und dann ist da noch ein Zeitungsbericht, wonach die NSA keineswegs 550 Millionen Datensätze pro Monat in Deutschland sammelt. Die Daten habe der BND selbst nach Amerika geliefert.
Im Moment deutet vieles in die Richtung, die Sie andeuten. Es liegt aber noch keine abschließende Bewertung vor.
Frank-Walter Steinmeier hat über seine damalige Rolle bei der Geheimdienstzusammenarbeit bislang geschwiegen. Es ist Wahlkampf und daher nicht verwunderlich, dass Schwarz-Gelb ihm das vorhält. Eine Frage bleibt aber weiter unbeantwortet. Wie viele Daten sammelt die NSA in Deutschland? Denn das Ausspähprogramm PRISM ist erst Jahre später entstanden. Umfassend aufgeklärt hat Kanzleramtsminister Pofalla bislang nicht. Am Montag soll er sich vor dem Kontrollgremium des Bundestages äußern.
Auf tagesschau.de haben wir unter anderem eine Chronologie der NSA-Ausspähaffäre für Sie zusammengestellt. Die Staaten am Persischen Golf bleiben Großabnehmer für Waffen und Rüstungsgüter aus Deutschland. Zahlen des Wirtschaftsministeriums belegen, dass die Bundesregierung auch dieses Jahr bereits wieder Ausfuhren im Umfang von mehreren hundert Millionen Euro in die Region genehmigt hat. Heftige Kritik kam von der Opposition. Rüstungsgeschäfte mit Golfstaaten wie Katar seien wegen Verstößen gegen Menschenrechte dort unverantwortlich, so der Vorwurf.
Die Panzerhaubitze 2000. Bereits im April wurde bekannt, dass 24 Stück davon nach Katar geliefert werden sollen. Und auf der Einkaufsliste standen auch 62 Leopard 2 Panzer. Das war längst nicht alles an Rüstungsexportgenehmigungen in die Golfregion, wie eine Anfrage der Linkspartei an das Wirtschaftsministerium deutlich macht. Exportgenehmigungen in Golfstaaten haben 2013 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen.
Für Angela Merkel scheint es im Moment keine Grenze nach oben zu geben, wenn es darum geht, Waffen an irgendwelche Diktatoren zu verkaufen. In die Golfregion wird hemmungslos jede Art von Waffe verkauft, die die Diktatoren dort haben wollen.
Die Bundesregierung liefert Waffen in Regime, die Menschenrechte missachten. Und sie liefert Waffen in eine Krisenregion.
So wurden im ersten Halbjahr 2013 Rüstungsgüter für 817 Millionen Euro in die Golfregion genehmigt. 2012 waren es Güter im Wert von 1,4 Milliarden Euro, während 2011 der Wert genehmigter Exporte nur 570 Millionen Euro betrug. Der Bundeswirtschaftsminister beschwichtigt, man nehme die Menschenrechtslage ernst.
Trotzdem gehen wir in jedem Fall nicht nur nach den Vorgaben des Gesetzes um, sondern vor allem eben auch sehr verantwortungsvoll, jeweils aktuell bezogen, immer dann, wenn die Anfragen auch entsprechend kommen.
Bereits 2010 besuchte die Kanzlerin die Region. Inzwischen werden die Bestellungen der Scheichs immer umfangreicher. So könne man diese gegen den Iran stärken, argumentiert die Regierung.
Waffengeschäfte sind im Wahlkampf Gift für Regierungsparteien. Deshalb, so heißt es aus der Rüstungsindustrie, hätte Schwarz-Gelb Entscheidungen für weitere Exporte auf die Zeit nach der Wahl verschoben. So offenbar auch den Verkauf von mehr als 100 Panzern an Saudi-Arabien.
In Tschechien ist kein Ende der Regierungskrise in Sicht. Dem Expertenkabinett des Linkspolitikers Rusnok droht nach einem Monat im Amt der Vertrauensentzug. Das Abgeordnetenhaus will noch heute über einen entsprechenden Antrag entscheiden. Dabei geht es auch um einen Machtkampf zwischen dem Parlament und Präsident Zeman. Dieser schloss nicht aus, Rusnok kommissarisch im Amt zu halten, selbst wenn er im Parlament scheitert. Der Streit zwischen den USA und Russland über den US-Spionage-Enthüller Snowden eskaliert. US-Präsident Obama sagte ein geplantes Treffen mit Präsident Putin Anfang September ab. Moskau hatte Snowden Asyl gewährt, obwohl die USA mehrfach seine Auslieferung gefordert hatten. Der Kreml reagierte enttäuscht auf die Gesprächsabsage. Sie beweise, dass die USA nicht bereit seien, gleichberechtigte Beziehungen zu Russland aufzubauen. Der Bundesgerichtshof hat heute eine Entscheidung zur Unterhaltspflicht für Kinder pflegebedürftiger Eltern getroffen. Nach geltender Rechtsprechung bestehe zwar grundsätzlich die Verpflichtung, für die Eltern zu zahlen, allerdings mit Einschränkungen. Selbstgenutzte Immobilien und Ersparnisse für die eigene Altersvorsorge müssten nicht verwendet werden, so die Karlsruher Richter.
Eine angemessene Pflege im Alter, das kostet Geld. Und wenn die Pflegebedürftigen selbst nicht genug haben, dann sind deren Kinder zum Unterhalt verpflichtet. Darum sollte auch Antonino Bonni zahlen. Seine Mutter wurde nach einem Schlaganfall über Jahre im Altersheim gepflegt. Rund 17.000 Euro soll Bonni jetzt erstatten. Aber der Elektriker verdient wenig. Etwas Geld hat er fürs Alter beiseite gelegt und seine Eigentumswohnung hat er sich mühsam erspart.
Ich arbeite wie ein Sklave. Das bisschen, was ich habe, wollte mir auch noch wegnehmen.
Der zuständige Bezirk hat das Geld vorgestreckt und fordert es jetzt zurück. Bonni könne auch zahlen, ihm bleibe ja die Eigentumswohnung.
Ich meine schon, dass die nahen Angehörigen vorrangig für ihre Unterhaltsberechtigten einzustehen haben und dass das nicht Aufgabe der Allgemeinheit ist.
Heute entschied der Bundesgerichtshof, Bonnis Eigentumswohnung ist außen vor. Wer selbstgenutztes, angemessenes Wohneigentum erwirbt, muss es nicht für den Elternunterhalt einsetzen. Nicht berücksichtigt wird also eine Rücklage zur Altersvorsorge in Höhe von 5% des Bruttoeinkommens, gerechnet übers ganze Berufsleben, und daneben eine angemessene, selbstgenutzte Immobilie. Was angemessen ist, erklärten die Richter heute nicht. Im Falle der Drei-Zimmer-Wohnung von Antonino Bonni aber gab es keine Bedenken. Der BGH beantwortete heute eine Frage, die sich viele Angehörige von Pflegebedürftigen stellten. Wie viel muss ich aufwenden, um die Pflegekosten zu übernehmen? Selbstgenutztes und angemessenes Wohneigentum wird bei der Berechnung geschont. Die Kosten trägt das Sozialamt und damit letzten Endes der Steuerzahler.
Bei dem traditionsreichen Surkamp Verlag geht der langjährige Gesellschafterstreit in die nächste Runde. Wie heute bekannt wurde, ist gestern das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Surkamp soll nun in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Der Streit zwischen Verlagschefin Unseld Berkewitsch und Medieninvestor Barlach werde das laufende Geschäft nicht länger beeinträchtigen können, so der Verlag. Mit Autoren wie Brecht, Hesse und Christa Wolf prägt Surkamp seit Jahrzehnten den Buchmarkt.
Für den Surkamp Verlag, seine Mitarbeiter und sein anspruchsvolles Programm soll das nun eingeleitete Insolvenzverfahren die Rettung bringen. Denn seit 7 Jahren streiten die Witwe des legendären Verlegers Siegfried Unseld und eine Holding um den Hamburger Unternehmer Hans Barlach um die Vorherrschaft. Das hat den Verlag finanziell ruiniert. Die Insolvenz ist daher wirtschaftlich geboten. Sie schafft aber auch die Möglichkeit, die Rechtsform des Unternehmens zu ändern. Diese Chance will der Verlag nun nutzen, wie er in einer Pressemitteilung darlegt. Durch die Änderung der Rechtsform des Surkamp Verlags wird der insolvenzauslösende Gesellschafterstreit das operative Geschäft des Verlags nicht länger beeinträchtigen können. Bisher ist Surkamp eine Kommanditgesellschaft, nun soll eine Aktiengesellschaft daraus werden. Und das bedeutet, dass Minderheitsgesellschafter Barlach an Einfluss verlieren würde. Es gäbe dann einen eigenständigen Vorstand, kontrolliert nur vom Aufsichtsrat. Ganz im Sinne des gerichtlichen Insolvenzsachwalters.
In einer Personengesellschaft ist es häufiger, dass unter den Beteiligten gestritten wird. In einer Aktiengesellschaft als juristische Person ist das naturgemäß wesentlich schwieriger. Das ist sozusagen eine stabilere Hülle.
Während des Insolvenzverfahrens geht das operative Geschäft von Surkamp, das Verlegen von Büchern und die Arbeit mit den Autoren ohne Einschränkungen weiter.
Ägypten hat die internationalen Bemühungen um ein Ende des Machtkampfes für gescheitert erklärt. Übergangspräsident Mansour ließ mitteilen, er mache dafür in vollem Umfang die Muslimbruderschaft verantwortlich. Westliche Diplomaten hatten verhindern wollen, dass die ägyptische Regierung, wie angedroht, die Protestlager der Morsi-Anhänger gewaltsam räumen lässt. Sie befürchten eine Verschärfung der Lage. Der Chef der Übergangsregierung, Beblawi, sagte, die Entscheidung, die Sitzblockaden aufzulösen, sei unwiderruflich.
Bei einer Serie von Anschlägen sind im Irak mehr als 30 Menschen getötet worden. Mindestens 100 wurden verletzt. Allein in der Hauptstadt Bagdad detonierten gestern Abend 8 Bomben. In dem Vorort Husseinir starben 8 Menschen, als innerhalb weniger Minuten 2 Autobomben explodierten. Die Gewalt im Irak hat in jüngster Zeit wieder zugenommen. Hintergrund ist oftmals der Machtkampf zwischen Schiiten und Sunniten.
In Syrien haben Regierungstruppen offenbar eine Gruppe von Rebellen angegriffen und mindestens 62 von ihnen getötet. Die Aufständischen seien in einem Vorort von Damaskus in einen Hinterhalt gelockt worden, gab die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London an. Die Vereinten Nationen kündigten an, in der kommenden Woche Experten nach Syrien zu schicken, um den vermuteten Einsatz von Chemiewaffen zu prüfen.
In der thailändischen Hauptstadt Bangkok haben mehr als 1000 Regierungsgegner gegen ein geplantes Amnestiegesetz demonstriert. Hunderte Polizisten versperrten ihnen den Weg zum Parlament. Dort wurde ein Gesetzentwurf beraten, der die Teilnehmer an blutigen politischen Protesten von 2006 und 2012 begnadigen soll. Die Opposition befürchtet, dass die Regierung das Gesetz ausnutzt, um den früheren Ministerpräsidenten Thaksin aus dem Exil zurückzuholen.
Ein Großbrand hat heute Teile des Flughafens der kenianischen Hauptstadt Nairobi in Schutt und Asche gelegt. Das Feuer war am Morgen in der Ankunftshalle ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Die Einsatzkräfte brauchten Stunden, bis sie es unter Kontrolle hatten. Es gab keine Verletzten. Die Brandursache ist noch unklar. Der Airport gilt als einer der größten und wichtigsten in ganz Afrika. Die Lottozahlen. 11, 14, 16, 24, 36, 42, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 8. August.
Das kleine Tief über der Mitte Deutschlands zieht bis morgen Abend zur Ostsee. Es lenkt kühlere Atlantikluft zu uns. Beim Aufeinandertreffen mit der warmen Luft geht es teilweise noch turbulent zu. In der Nacht sind in einem breiten Streifen vom Südwesten bis in den Nordosten weitere lokal unwetterartige Schauer und Gewitter unterwegs. Ruhiger ist es im Westen, später auch in der Mitte. Morgen überwiegen verbreitet die Wolken. Im Osten ist es teilweise aufgelockert. Örtlich gibt es Schauer, im Nordosten und Süden auch Gewitter. Am Nachmittag zeigt sich im Westen häufiger die Sonne. Bei Gewittern sind in der Nacht schwere Sturmböen möglich. Morgen weht der Wind schwach bis mäßig, mitunter auch frisch. In der Nacht Tiefstwerte von 20 Grad in Brandenburg bis 13 Grad in der Eifel. Morgen werden nur noch in der Lausitz 30, sonst 18 bis 28 Grad erreicht. Am Freitag vor allem in Sachsen und Bayern gebietsweise Regen, im Nordwesten gewittrige Schauer. Sonst gibt es einen Wechsel von Sonne und Wolken. Der Samstag wird überwiegend freundlich, nur örtlich gibt es Schauer oder Gewitter. Am Sonntag im Norden wechselhaft, im Süden sonnig.
Thomas Roth meldet sich um 22.15 Uhr mit folgenden Tagesthemen. Beziehungskrise, wie Edward Snowden das amerikanisch-russische Verhältnis verändert und vor 50 Jahren, als die Bundesliga laufen lernte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.